Kiez Corner mit Finn und Flippo. Wir schreiben den 4. November 2020. Herzlich willkommen im Kiez Corner. Hier kommt unvorbereitetes Taktikgelaber plus Halbwissen zusammen rund um den FC St. Pauli. Dazu begrüße ich ganz herzlich Flippo an meiner Seite. Moin.
Moin, Finn, grüß dich. Mensch, du bist ja richtig euphorisch heute, mit Schwung.
Ja, weil ich komplett ausgeschlafen bin. Nee, bin ich nicht. Wir hatten, glaube ich, beide heute eine lange Nacht. Hat nichts mit irgendwelchen feierwütigen Mitte-20-Jährigen zu tun, sondern mit der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten.
Richtig, also ich habe nicht viel geschlafen, ich bin noch relativ müde und kaputt, aber wir wollen natürlich trotzdem ein bisschen über den heißgeliebten Club St. Pauli sprechen und das Derby letzte Woche und was da sonst noch so alles Wissenswertes und Interessantes um dieses Derby in der letzten Woche, in den letzten Tagen drumherum passiert ist. Kurz mal, letzte Woche das erste Mal ein Gast. Ich glaube, Feedback war ganz gut. Hast du auch ein bisschen was gehört so von außerhalb? Wie ist das angekommen?
Ja, relativ viel. Ich fand es auch sehr überraschend gut oder auch sehr überraschend viel, was da auf uns eingekommen ist. Wir haben jetzt das erste Mal so ein bisschen uns an die Öffentlichkeit gewagt, sind jetzt auf zahlreichen Podcast-Formaten zu hören, Spotify, Deezer etc. pp. Und da kam schon einiges an Feedback zusammen, haben uns sehr darüber gefreut. Und auch den einen oder anderen, der uns da weitergeteilt hat, folgt uns bei Twitter.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, dann können wir uns auch bei den Jungs von Millerton bedanken, dass sie uns da auch kräftig geteilt haben und erwähnt haben.
Ja, war super. Also auf jeden Fall total cooles Gefühl, so ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Ich glaube, dafür lebt unsere Gemeinschaft beim FC St. Pauli auch so ein bisschen. Ja, cooles Gefühl, bringt Spaß. Auch jetzt, wenn es vielleicht die ein oder anderen oder den ein oder anderen Hörer mehr gibt, weiß man natürlich auch, dass man sich ein bisschen mehr anstrengen muss. aber ist total cool. Also mir hat es letzte Woche Spaß gemacht, mir hat es davor die Wochen Spaß gemacht. Und wenn man jetzt da so ein bisschen versucht, sich ein bisschen auszuweiten und auch immer wieder Feedback bekommt, glaube ich, ist das eine ganz coole Sache. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball, oder?
Auf jeden Fall. Dazu müssen wir noch sagen, dass es wieder sein kann, dass es zu kleinen Tonproblemen kommt oder so. Wir sitzen hier beide natürlich mit Abstand, Fenster sind auf, Hintergrundgeräusche könnten mal in den Ton kommen.
Und mit Maske natürlich, ganz wichtig. Ganz wichtig.
Ja, und im Laufe der heutigen Sendung, in der nächsten Dreiviertelstunde, werden wir natürlich wieder einmal das Tresenthema haben, den Kiezkicker der Woche küren und natürlich auch den Dösbeidel der Woche.
Ja, wie gewohnt, und das ist natürlich im Vergleich zur letzten Woche weiterhin der Status quo, dass wir Stadtmeister sind. Also letzten Freitag hat sich an diesem Status nichts geändert. Ob man uns jetzt Derby-Sieger betiteln kann beim 2-2 ist wahrscheinlich eher schwierig, aber weiterhin nach den beiden Siegen aus der vergangenen Saison und dem Unentschieden jetzt sind wir weiterhin amtierender Stadtmeister. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung ins Tresenthema, oder?
Würde ich auch sagen.
Gut, dann ist hier das Tresenthema.
Ja, natürlich ist das heutige Tresenthema natürlich das Hamburger Stadtderby. Das wievielte war es? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ich glaube, die Lokalpresse in Hamburg hat sich auf das 104. geeinigt.
Ja, dazu sind aber also außerhalb der Bundesliga, ne?
Ja, genau. Also das Sämtliches aus der Oberliga Nord damals, glaube ich, noch mitgezählt und was es da nicht noch alles für Wettbewerbe gab. Die großen Tageszeitungen in Hamburg haben sich, wie gesagt, glaube ich, auf das 104. Geeinigt. Und die Statistik, ich glaube, in allen 104 Stadtderbys sprach ja jetzt nicht so für uns, wenn man das mal ein bisschen vorsichtig ausdrückt. Aber haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass gerade in der jüngeren Vergangenheit wir da gar nicht so schlecht statistisch ausgesehen haben.
Richtig. Und dann jetzt ein 2:2 gegen den gegen einen HSV, der noch keinen Punkt diese Saison gelassen hat.
Und sind wir mal ehrlich, wie hätte das Spiel auch anders ausgehen sollen als 2:2, wenn der FC St. Pauli den Rasen betritt?
Das stimmt. Das ist jetzt mittlerweile das vierte 2:2
im sechsten Spiel
dieser Spielzeit. Das ist schon Wahnsinn. Ich finde, die Folge können wir auch eigentlich 2:2 in Worten nennen. Ja, 2:2 in Bochum, 2:2 in Darmstadt, 2:2 gegen Nürnberg, 2:2 in Stellingen.
Ja, wie hast du denn das Spiel so gesehen? Was waren deine Eindrücke? Also ich war ehrlicherweise so überrascht, weil es ein gutes, unterhaltsames Zweitligaspiel war, überraschend gutes Zweitligaspiel. Fußballerisch auch gar nicht so verkehrt, gerade im ersten Durchgang, wo beide Mannschaften mit offenem Visier agiert haben, mutig gespielt haben, es war viel Tempo dabei, es war viel Spielfreude dabei. Also mir hat das Derby, ich hätte das ehrlicherweise so nicht erwartet, aber mir hat es Spaß gemacht, dazu zu gucken.
Das war insgesamt ein gutes Fußballspiel. Ich glaube, auch für den neutralen Beobachter war das ein wunderbares Spiel. 4 Tore gesehen.
Die rote Karte hat natürlich gefehlt.
War jetzt auch nicht so das hitzige Spiel, aber es war einfach die ganze Zeit Tempo drin. Klar, die Fans haben schon gefehlt. Ich glaube, das haben wir ja letzte Woche auch schon mal angesprochen. Das bringt nochmal viel mehr Energie in so ein Spiel rein. Aber beide Mannschaften waren überhaupt nicht ängstlich, vor allem der FC St. Pauli, würde ich sagen, in der ersten Halbzeit, kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Ja.
Hat Spaß gebracht.
Ja, ich fand auch, also wie gesagt, überraschend gutes Zweitligaspiel. Lass uns mal ein bisschen chronologisch vorgehen. Beginn war so ein bisschen Kribbeln zu spüren, zumindest bei mir beim Anpfiff. Wir haben in der Folge letzte Woche mit Paschi auch noch darüber gesprochen, dass so die Derby-Stimmung so ein bisschen leidet, auch aufgrund von Corona. Ich muss ehrlicherweise sagen, so in den Stunden vorm Anpfiff kam es dann so ein bisschen, nicht so wie sonst, aber es kam halt ein bisschen
dieses... Doch, es war schon voll da bei mir.
Ja.
Ich dachte auch so, so aufgeregt bin ich diesmal nicht. Wird schon ein ganz gutes Spiel werden. Und dann, je dichter man dann an 18:30 rankam, desto nervöser wurde ich dann doch.
Definitiv, ja. Also... Ja, das Kribbeln war schon irgendwo da.
Ich fand, das war irgendwie, das hat sich so angefühlt wie eine Klausur. Du warst irgendwie so anderthalb Stunden volle Kanne angespannt und danach einfach total auch erleichtert.
Ich find den Vergleich mit der Klausur ganz gut, weil so habe ich mich in der Schule auch immer gefühlt.
Ja.
Irgendwie machtlos dann auch, wenn die Klausur läuft.
Tag davor denkt man so, alles scheißegal. Und dann kommt man immer nicht dazu im Zeichen und irgendwann, fuck.
Machtlos während der Klausur und auch machtlos, was den Spielausgang angeht. Ja, also wie gesagt, das Kribbeln. Und dann steigst du gleich zu Beginn mit einem richtig geilen Fehlpass von Marvin Knoll
ein. Ja.
Also da ist mir kurz mal das Herz stehen geblieben.
Ja, ich wusste auch nicht, ob da Himmelmann rauskommen sollte. Ich dachte eigentlich, der muss da ja stehen, weil wie kommt man sonst auf die Idee, da so einen Pass zu spielen?
Ja, vor allem auch mit der Selbstverständlichkeit.
Ja,
ne?
Ist dann ja zum Glück nochmal gut gegangen. Und danach, überraschend, fiel der FC St. Pauli im Angriff. Erstmal.
Ja,
die sind ja immer noch in den ersten 10 Minuten.
Genau, also es ist so das Typische, ich finde, das hatten wir die letzten Jahre auch schon immer, auch unter anderen Trainern, dass wir gerade in der Anfangsphase versuchen, so ein bisschen schwungvoll reinzukommen. Das gab es immer wieder mal. Und das ist jetzt auch auffällig gewesen bei den Auswärtsauftritten in Sandhausen.
Hm.
Und jetzt auch auswärts beim HSV wieder. Möglichkeiten gehabt. Ich glaube, Salazar und Mark Kinnock waren es, die Abschlüsse dann hatten. Ja, bis auf den genialen Rückpass von Marvin Knoll, wo ich dachte, ist das der Abwehrfluch der Position Innenverteidiger beim FC St. Pauli, dass man die Scheiße an den Hacken hat. Ja, trotz des guten Beginns kommt dann relativ früh Ernüchterung erstmal.
Ja, das ging einfach unfassbar schnell dann. Also ich dachte auch so ein bisschen, dass der HSV in einer kleinen Schockstarre ist, weil St. Pauli ja echt Druck gemacht hat.
Ja.
Und dann muss man einfach sagen, dann hatten sie das notwendige Glück und auch das Können, das 1:0 sehr früh zu erzielen.
Ja, 12. Minute. Sie machen es natürlich auch gut, das muss man lassen. Ich finde, die Hereingabe von Wagner Mann war es, glaube ich.
Ja.
Kann man vielleicht ein bisschen besser und cleverer verteidigen.
Ich glaube, Dittgen hat ihn da so ein bisschen aus den Augen verloren.
Ja, und Dittgen ist dann, glaube ich, auch Pommes holen gegangen, als er da weggerutscht ist.
Ja, genau wie Zander und Olsen waren das, glaube ich, dann, die da in der Mitte sehr weit weg standen von Terodde. Den darfst du dann halt wirklich nicht so frei stehen lassen. Klar, es war ein schneller Gegenzug vom HSV, aber so weit weg darfst du da nicht stehen.
Glaube ich auch wieder resultierend aus einem Fehlpass an der Mittellinie von uns. Also ich glaube, es vorangegangen ist diesem Angriff ein Fehlpass von uns. Ich mich zu erinnern. Ja, also die Hereingabe von Wagnermann kommt natürlich super. Terodde ist da abgezockt und Stürmer genug, dass er genau weiß, wann er sich absetzen muss vom Verteidiger und sich irgendwo im Rücken dann freiläuft. War, muss man ehrlicherweise mal sagen, qualitativ gut gemacht vom HSV. Auch wenn man es sicherlich besser verteidigen kann, ja.
Ja, war stark gemacht. Danach war ja so ein bisschen Ernüchterung erstmal zu spüren. Auf jeden Fall auch bei mir. Man hat sich einmal in den ersten 10 Minuten war man ja sehr positiv gestimmt.
Ja, irgendwie ganz komisch. Also man kommt gut rein und dann ist das so ein Schlag in die Fresse so gefühlt. Ja, die Mannschaft hat, glaube ich, auch ein paar Minuten gebraucht, um sich da kurz zu schütteln. Ist dann aber trotzdem relativ schnell wieder zurückgekommen. Fand ich auch gut. Spricht ja auch so für diese Moral, die wir diese Saison vielleicht mit drin haben. Haben wir auch letzte Woche schon kurz angesprochen. Weil normalerweise ist das ja ein Punkt. Du bist beim punktverlustfreien Tabellenführer auswärts im Derby zu Gast und kriegst nach 12 Minuten das 0-1. Das ist ja normalerweise so ein Punkt, wo du denkst, boah, gerade auch in der Vergangenheit bei uns wäre das so gewesen, dass du dann sagst, oh, jetzt wird's bitter, oder?
Ja, also da hatten wir schon das ein oder andere Spiel, wo man dann auch schnell noch ein zweites Tor kassiert hat. Ja. Und ich fand's sehr stark. Wir hatten da drei sehr starke zentrale Mittelfeldspieler, die das ganze Spiel in der ersten Halbzeit angetrieben haben mit Salazar, Becker und Benatelli.
Fand ich auch ein richtig starkes Zentrum.
Finde ich, haben wir durch das Spiel auf jeden Fall das Zentrum für uns entdeckt. Wir hatten ja letzte Woche Becker jetzt nicht so den guten Auftritt gehabt in Darmstadt. Diesmal komplett verändert, war wirklich Dreh- und Angelpunkt in der ersten Hälfte. Salazar hat sich wieder ein abgelaufen.
Der hat wieder gewirbelt ohne Ende, ja, das stimmt.
Dann Benatelli auch oft irgendwie die ekligen Wege mitgegangen, die Lücken gefüllt, viel gelaufen, Pässe kamen an, wenig Ballverluste und dann auch die ein oder andere Chance noch gehabt.
Genau, die ein oder andere Chance. Also auch nach dem frühen Führungstreffer für den HSV haben wir ja wieder gute Möglichkeiten dann relativ zeitnah gehabt. Machen dann auch den verdienten Ausgleich. Weiß nicht, werden wir gleich sicherlich nochmal drüber sprechen, aber du hast natürlich vollkommen recht, dass wir gerade im Zentrum relativ stabil, relativ gut standen, willig waren. Und ich glaube, werden wir nachher sicherlich auch im weiteren Verlauf der Folge nochmal drauf zu sprechen kommen, liegt auch daran, dass wir, finde ich, relativ gut, bis auf diesen frühen Wackler von Knoll zu Beginn, relativ gut hinten standen. Also das hat mir auch von der Dreierkette her, hat mir gefallen.
Ja, ich fand, ein Olsen hat da enorme Ruhe im Spielaufbau mit reingebracht. 1-2 Anspielfehler mal gehabt, aber jetzt einer war ein bisschen wilder, aber sonst ging das. Knoll hat da jeden Kopfball gewonnen in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten später. Sehr viele Bälle da rausgeholt.
Ja, das ist das, was man halt von Knoll, was man erwartet. Ne?
Und wir haben es ja gesagt letzte Woche.
Ja.
Stell doch mal so einen Knoll erstmal in die Abwehr und dann musst du so einen Typen, der muss dann spielen im Derby.
Ja. Ja, der war heiß, Schulle, das hat man gemerkt.
Kiez Corner, das
heimlicher Fan wahrscheinlich.
Liebe Grüße.
Ja, aber lass uns mal weitergehen. Kurz vor der Halbzeit, dann der verdiente Ausgleich. Siehst du das auch so?
Vollkommen, ja.
Ja, also stark gemacht. Mackinock wird angespielt, ich glaube an der 16er-Kante. Steht mit dem Rücken zum Tor, legt den gut ab. Als klassischer Wandspieler, wie er häufig bei uns dann auch eingesetzt wird. Und Salazar dann punktgenau
Macht er den Penny was?
Genau, à la Matt Penny, setzt das Ding da ins Eck. Also.
Ja, schön herausgespielt und vollkommen verdient dann das 1:1.
Ja, damit sind wir dann in die Pause gegangen.
Ich glaube, dann war da auch nicht mehr so viel. Ich glaube, der HSV war geschockt. St. Pauli stand wieder gut. Die Gemüter waren wieder befriedigt.
Ja, und diese richtig gute erste Halbzeit neigte sich dann dem Ende entgegen. Und leider konnte, also nicht, dass sie jetzt katastrophal schlecht war, das war auf gar keinen Fall der Fall, aber leider konnte die zweite Halbzeit, finde ich, vom Niveau her nicht ganz an die erste anknüpfen. Also es war trotzdem vernünftig und in Ordnung und gut, aber die erste Halbzeit war, wie gesagt, durch das Tempo, durch die Spielfreude, durch die Intensität, natürlich auch mit dem offenen Visier, mit dem die beiden Mannschaften rangegangen sind, war schon was richtig Geiles. Das, finde ich, habe ich teilweise an einigen Stellen in der zweiten Halbzeit ein bisschen vermisst.
Ja, ich glaube auch, das lag, also beim FC St. Pauli lag das, glaube ich, daran, dass Salazar ziemlich durch war, der in der ersten Halbzeit einfach enorm viel fürs Spiel getan hat. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann er ausgewechselt wurde, aber auch dann relativ früh. Und ansonsten war es ja auch offensichtlich, dass der HSV so ein bisschen das Spiel übernehmen wird in der zweiten Halbzeit, was sie dann auch getan haben, die eine oder andere Torchance hatten und es dann eher dann zu einer kleinen Abwehrschlacht noch geworden ist.
Ja, also ich finde, wir kommen gar nicht so verkehrt raus aus der Halbzeit. Ich meine mich zu erinnern, dass wir noch relativ zu Beginn eine richtig gute Möglichkeit von Becker haben, die er stark macht. Da musste Ulreich dann einmal eingreifen. Also aus der Kabine sind wir gar nicht so schlecht gekommen. Aber dann hatten wir tatsächlich, wie du richtig sagst, im zweiten Durchgang so ein bisschen Probleme Mitte zweiter Hälfte, wo der HSV etwas die Überhand gewonnen hat. Das war durchaus, glaube ich, eine Phase, wo ich das Gefühl hatte auf der Couch, oh, jetzt kann das ganze Spiel so ein bisschen kippen. Nicht, dass es brandgefährlich wurde. Ich glaube, Terror hatte nochmal eine richtig, richtig gute Möglichkeit, so der Marke in Richtung 100%ige. Mhm. Aber ja, die richtig großen Möglichkeiten für den HSV blieben, glaube ich, aus. Aber dennoch haben sich so ein bisschen an unserem 16er für ein paar Minuten festgesetzt.
Das war auch, was ich fand, wo Knoll einfach unfassbar wichtig war, weil der da jedes Ding irgendwie rausgeknolzt hat.
Oh, ja, nett. Okay.
Das tat schon fast weh.
Ja, nimm mir mit, alles gut.
Ich hatte ja immer wieder Angst, dann, wenn der Spielaufbau kam, dann hatten wir ja unsere Freunde wieder hinten in der Abwehr mit Avevor.
Ich will darüber nicht sprechen.
Wie gesagt, Spielaufbau hatte ich immer wieder sehr viel Angst. Und gibt es noch Szenen, die du erwähnen willst? Sonst würde ich eigentlich schon auf die letzten 10 Minuten zu sprechen kommen.
Ja, sehe ich auch so. Also
erstmal wieder, würde ich sagen, gut gewechselt. Sander musste verletzt raus. So ein Langford dann zu bringen, war genau richtig, fand ich.
Ja, also ich muss sagen, ich bin irgendwie kein großer Langford-Fan gewesen in der Vergangenheit, weil der irgendwie für mich immer reingekommen ist und wenig gebracht hat. Hm. Bornemann hatte jetzt auch gerade ihn wieder gelobt die letzten Tage, dass er den Schalter irgendwie umgelegt hat. Lässt sich vielleicht auch darin widerspiegeln, dass Schulz ihn jetzt so ein bisschen öfter auch bringt. Mhm. Hat, finde ich, auch gar nicht so verkehrt einen Eindruck hinterlassen, die Male, wo er reingekommen ist.
Ja, ich fand, gegen Bochum hat er ja dann
die Vorlage, glaube ich, gegeben, ne?
Sogar? Oder ja, den Pass irgendwie reingespielt. Da hat er ja so mit das Spiel gewendet, sage ich mal. Diesmal, ja, so ein, du brauchtest halt auch in der Situation dann Konterspieler, weil es einfach klar war, der HSV spielt sich da so ein bisschen in der Hälfte vom FC St. Pauli fest und dann da so einen schnellen Flügelspieler noch zu bringen, war richtig klar. Zander musste verletzt raus, aber ich hätte ihn auch sonst gebracht.
Ja, er macht es sicherlich besser als gedacht oder als erwartet, aus meiner Sicht zumindest, und profitiert natürlich auch davon, dass wir gerade auf der Außenbahn so ein bisschen, ja, dünn besetzt sind und mit dem einen oder anderen Verletzungspech gesegnet, in Anführungsstrichen.
Ja, dann stand es dann plötzlich, ich wollte mir, glaube ich, noch ein Bier holen, in der Sekunde, wo es dann passiert ist.
Immer gute Idee.
2:1 für den FC St. Pauli.
Ja, geil. Also irgendwie hat Kieré, glaube ich, den Ball so durchgewurstelt. Und dann stand auf einmal Makinok da, frei vorm Tor. Und hat mit ein bisschen Unterstützung. Ich bin der Meinung, dass der Torwart da machtlos ist, wenn so ein Bulle wie Makinok aus, ich glaube, 5 Meter stand da, 6 Meter stand da vorm Torwart. Mhm. Und vielleicht lass es 18 Meter vorm Tor gewesen sein. 16, 18 Meter, da mit voller Wucht draufballert, boah, schwierig als Torwart. Der ein oder andere meinte, dass Ulreich da nicht so ganz glücklich aussieht, ist mir im Endeffekt aber auch ehrlicherweise scheißegal. Der Ball war drin, mega. Ich finde, Makinok hat sich da belohnt für seine gute Leistung in dem Spiel. 2-1 und da war für mich so, geil, das Momentum ist jetzt voll auf unserer Seite.
Ja, war es dann auch für 30 Sekunden.
Ja, es tut halt furchtbar weh. Das ging viel zu schnell. Ich glaube, ich war noch im Jubel, wo auf einmal der Ball auf der anderen Seite im Netz zappelte. Simon Terodde, ja, scheiße. Du darfst das Gegentor halt nicht so schnell fangen. Und ich bin auch der Meinung, wenn du im Derby in der 82. oder 83. warst, die 2-1-Führung machst, musst du halt hinten so eine Abwehrschlacht beginnen, dass du da nicht noch ein Gegentor
da waren dann passierst. Wieder ein paar Lücken. Ich glaube, Bubala war es, der dann Luciak aus den Augen verloren hat. Und dann ging es verdammt schnell.
Ich guck dich gerade so ein bisschen an und lächel. Das hört man natürlich im Mikrofon nicht so. Aber möchte man einen Fehler finden in der Verteidigung beim 2-2-Gegentreffer? Der eingewechselte Christopher Avevo war für meinen Geschmack, ich weiß, er ist wieder mein Bauernopfer, aber für meinen Geschmack war er da ein paar Schritte zu weit entfernt von Terodde.
Das kommt noch dazu.
Aber nur, wenn man wirklich auch einen Fehler finden möchte. Also, wie gesagt, der HSV und Terodde haben vorne schon gar nicht so eine verkehrte Qualität. Und dass man da nicht alles verteidigen kann, ist auch klar. Aber, ja. Ich weiß nicht, hinten raus hätten wir das Ding ja sogar wieder noch drehen können.
Hui, ja.
Also da war ich auch schon wieder, habe ich schon wieder angesetzt zum Jubeln.
Leon Flach, auch wieder stark durchgesetzt von Langford war es, ne? Über die Seite.
Die Hereingabe kam von Kieré.
Welche Situation war denn das, wo Langford nach vorne gelaufen ist?
Ja, das war noch was anderes, das war aber eine Flanke,
glaube ich. Wo ich mich tierisch aufgeregt habe, dass man da hätte man auch wieder mehr mit drauf machen können. Ja. Hat er dann zu lange gewartet, ich glaube dann auch... was Benatelli oder irgendjemand hat nicht abgeschlossen und man hätte es auch gewinnen können, aber...
Ja, also hinten, also Leon Flach rutscht da wirklich nach der Reingabe von Kieré Zentimeter vorbei, das wäre natürlich der Lucky Punch dann nochmal gewesen, aber ich glaube, alles in allem muss man dann auch ehrlicherweise sagen, ein absolut leistungsgerechtes und leistungsgerechtes 2-2 und das geht völlig in Ordnung so.
Einen, den wir noch gar nicht so häufig erwähnt haben, war Kieré, der unfassbar viel gelaufen ist. Wieder laufstärkster Spieler auf dem ganzen Platz. Ich glaube, fast 13 Kilometer ist er gelaufen.
Ja.
Auch wieder wahnsinnig stark. Muss man mal so an der Seite, am Rande erwähnen.
Und unheimlicher Arbeiter, ne? Also er hat ja jetzt sich die letzten Tage so ein bisschen geäußert, dass... Ich will nicht sagen rumgeheult, aber zumindest mal angemerkt, ja, die Gegner haben mich jetzt nach dem Saisonstart so ein bisschen mehr auf den Zettel und versuchen mich dann natürlich ein bisschen mehr und intensiver zu bearbeiten. Aber nimmt trotzdem eine unheimlich wichtige Rolle ein. Also ist willensstark, macht es fußballerisch gut, hat einen guten Zug nach vorne im Umschaltspiel. Der ist in den Zweikämpfen präsent, also der gefällt mir richtig, richtig gut.
Bin ich völlig bei dir.
Ja. Ja, also lass uns vielleicht das Thema einmal abschließen. Also 2-2 Derby für mich der besseren Sorte. Wir sind weiterhin Stadtmeister, das ist das Allerwichtigste, finde ich.
Hamburg bleibt sowieso braun-weiß. Das wäre es auch geblieben, hätte man sonst wie verloren.
Egal was passiert. Hamburg bleibt braun-weiß. Ja, was sind deine? Also ich habe meine weiteren Fazite zum Spiel sind sozusagen, dass die Defensive jetzt stabiler geblieben ist, haben wir auch eben kurz schon angesprochen, es hat mir gut gefallen mit Bubala, Knoll und Olsson, auch wenn wir über die Bubala-Seite immer wieder ein bisschen mehr beackert wurden, also ich glaube, es war die rechte HSV-Seite und unsere linke Abwehrseite, da kam auffällig viel. Olsson hat ein saustarkes Spiel gemacht, man munkelt ja, dass er nur einen Zweikampf verloren hat in diesem Spiel. Ja. Also Wahnsinn. Zentrum haben wir drüber gesprochen, guter Auftritt. Mackinock hat mir gut gefallen. Lawrence ist zurück, auch ein wichtiger
Aspekt. Ganz wichtiger Aspekt. Letzte 5 Minuten gemacht. Nochmal 1-2 Zweikämpfe da gewonnen, Bälle rausgeschlagen. Haben wir auf jeden Fall noch jemanden, auf den man sich verlassen kann.
Genau, ich hoffe, dass das jetzt die nächsten Wochen immer und immer mehr eine Alternative wird, Lawrence da mit reinzuschmeißen. Also gut, mutiger, williger Auftritt, fußballerisch in Ordnung, Moral stimmt. Ich glaube, wir sind bereit für die nächste Rubrik, oder?
Ja, mit wem wollen wir anfangen? Mit dem Kiezkicker oder dem Dösbaddel?
Lass uns doch den Kiezkicker nehmen.
Hier ist er, der Kiezkicker der Woche. Wer soll, ja. wir haben uns für Simon Mackinock entschieden. Klar, 2 Scorerpunkte, das 1-1 vorbereitet, das 2-1 selbst gemacht. Viele Bälle vorne gesichert. Das ist jetzt da sein kleines Markenzeichen, glaube ich, diese Annahme mit der Brust.
Das und dann nach hinten ablegen.
Schon die letzten Spiele unfassbar oft gemacht. War jetzt in den ersten Spielen nicht so der Stürmer, der häufig aufs Tor geschossen hat. Es hat sich aber dann am Freitag geändert.
Ja.
Und auch erfolgreich.
Ja, genau. Also ich habe es eben schon einmal kurz gesagt, ich finde, er hat sich belohnt für seine gute Leistung jetzt am Freitag mit dem Tor und der Vorlage, dass er da hinten raus auch für sich dann jetzt so ja, Knoten hat platzen lassen mit seinem Tor, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Weil ich finde, er war die letzten Wochen immer mal wieder Thema bei uns. Ich habe es eigentlich nie so kritisch gesehen, sondern fand ihn immer relativ gut. Du hast es in 1-2 Spielen ein bisschen anders gesehen, aber jetzt am Freitag war er auf jeden Fall gut. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt für ihn so ein Startschuss war, dass er nochmal wieder ein bisschen mehr Schwung in die nächsten Wochen mit reinnimmt und ja, sich weiter gut macht dann da vorne bei uns
im Sturm. Ja, war stark, vor allem wenn jetzt ein Burgstaller noch weiter ausfallen sollte.
Wonach es ja aussieht, ne?
Wonach es leider aussieht, haben wir da auf jeden Fall einen bulligen, richtigen Stürmer vorne drin, der seine Sache momentan nicht schlecht macht.
Ja, und vor allem, das hatte ich damals so die Befürchtung, weil Henk Fehrmann war ein treffsicherer Stürmer und war ein fußballerisch starker Stürmer. Das darf man dabei ja auch nicht vergessen. Also aufgrund seiner Körpergröße war Fehrmann...
Man hat es nie gedacht.
Man hat es nie erwartet und nie gedacht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das hat auch Timo Schulz jetzt unter der Woche richtigerweise angemerkt, dass auch Mackinock durchaus Fußball spielen kann. Also das ist jetzt kein komplett Blinder, der einen völlig steifen Fuß hat, sondern der, finde ich, das fußballerisch auch schon vernünftig löst vorne bei uns.
Ja, sah gut aus. Vor allem hat man ja auch beim 1-1 dann gesehen, starke Vorlage.
Ja, also von einem richtigen Fehrmann-Ersatz zu sprechen, finde ich jetzt noch verfrüht und ein bisschen hochgegriffen, weil ich meine, guck dir die Statistiken bei seinem neuen Verein in Holland jetzt an. In dieser Saison hängt Fehrmann 7 Spiele, 7 Tore, 3 Vorlagen. Also ich will mir nicht vorstellen, wie der oder was für eine Quote der bei uns hätte, wenn er in unserer wirbelnden Offensive zurzeit.
Da wären wir schon aufgestiegen.
Ja, gefühlt ja. Nee, aber ich würde es Simon Mackinock wirklich gönnen und auch uns wünschen, dass das jetzt sein Startschuss war, weil fußballerisch eingebunden war, die letzten Spiele schon ins Spiel. Jetzt fängt er auch noch an, Tore zu schießen. Und wenn das so weitergeht, kann er vielleicht nach seinen vielen, vielen Saisons voller Verletzungssorgen und Rückschläge mal wieder so an die Zeit anknüpfen, wo er wirklich stark war. Also die Saison 2013-14, ich habe hier die Statistiken einmal vorliegen, 24 Spiele, 12 Tore für Brøndby. Ja, vielleicht sind das so die Bereiche, wo wir hoffen müssen, dass er da wieder zurückkehrt.
Drücken wir ganz fest die Daumen und hoffen wir drum. Machen wir weiter mit dem Dösbaddel der Woche.
Darf ich?
Ja, es ist. Haben wir noch einen Simon ausgewählt?
Genau, und der Simon, der Dösbaddel der Woche ist auch Stürmer. Und es ist eine Person, die mir diese Woche bzw. letzten Freitag richtig auf den Sack gegangen ist.
Ja, unfassbar schlimm, was er da gemacht hat.
Es ist Simon Terodde. So, komm, jetzt lassen wir die Katze mal aus dem Sack.
Ich habe keinen Kommentar dafür. Also, wir haben uns lange Gedanken drüber gemacht, aber wir fanden einfach insgesamt die Mannschaftsleistung vom FC St. Pauli sehr stark, wo wir niemanden rausnehmen wollten, außer du vielleicht, Jackson Avevoir.
Nee, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, diese Woche nicht.
Und deswegen haben wir uns natürlich für den Doppeltorschützen vom HSV entschieden, der uns dann doch sehr geärgert hat.
Ja, auf jeden Fall. Also haben wir eben schon drüber gesprochen, dass wir den Sieg gerne mitgenommen hätten. Ich glaube auch die Jungs selber, die Spieler, die haben ja auch gesagt, ja, bitter, eigentlich wenn man so kurz vor Schluss in Führung geht, sollte man es eigentlich auch nach Hause schaukeln. Aber Terodde ist ja, das ist ja unfassbar, mit welcher Konstanz der die letzten Jahre in der zweiten Liga trifft. Wieder Rekorde geknackt jetzt und ich glaube, war es sein 4. Doppelpack?
Ich glaube sogar 5.
Ich weiß,
lass mich lügen. Ich
weiß es nicht genau, es ist aber auf jeden Fall Wahnsinn. Und wir haben ja auch in unserem Podcast und im Gespräch in der Folge letzte Woche mit Pascal drüber gesprochen und angedeutet, dass...
Grüße.
Größe, Qualität.
Nee, Grüße, habe ich gesagt.
Ach so, Grüße. Ja, Entschuldigung, mein Ohr.
Aber Größe, Qualität hat er auch.
Ja, auf jeden Fall.
Pascal auch.
Paschi ist eh der Größte. Nee, dass Terodde auch einfach der Schlüssel sein kann. Darüber hatten wir letzte Woche gesprochen, sowohl fürs Derby als auch für die gesamte Saison. Und es hat sich ja zumindest für dieses einzelne Spiel jetzt auf jeden Fall bewahrheitet, dass Terodde wohl momentan erwartungsgemäß die absolute Lebensversicherung vom HSV ist und am Freitag dann unser Todesstoß, wenn man es so nennen möchte.
Ja, völlig verdient der Dös-Battle der Woche.
Genau.
Was ist dir sonst so aufgefallen rund um das Spiel? Also was mir so aufgefallen ist, ist, wenn ich jetzt mal, ob ich bei Social Media geguckt habe, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, alle waren irgendwie zufrieden danach, hatte ich das Gefühl. Es war keine, ob ich jetzt auf der HSV-Facebook-Seite geguckt habe, die Kommentare von den HSV-Fans waren alle sehr, sehr sachlich und ruhig, waren alle irgendwie zufrieden mit dem 2-2, bei St. Pauli das Gleiche. Würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen Corona-bedingt, wollte ich jetzt sagen, also du weißt, was ich meine,
ja,
dass einfach diese Rivalität so ein bisschen ruht momentan?
Ja, zum einen Corona-bedingt, zum anderen...
Ich weiß nicht, ob es dir auch so vorgekommen ist.
Ja, doch, auf jeden Fall, definitiv. Ich finde ja auch, dass gerade dadurch, dass dieser persönliche Kontakt reduziert war, diese Sticheleien im Vorwege, diese persönlichen Sticheleien im Bekanntenkreis, die nicht böse gemeint sind, aber die halt immer da sind vor so einem Spiel, dass die dieses Mal auch einigermaßen ausgeblieben sind. Wir haben über diese Derby-Stimmung im Vorwege gesprochen, dass die erst ein paar Stunden vorher bei uns beiden zumindest aufkam. Und ich sehe es auch so, dass alle zufrieden waren. Ich glaube, es liegt zum einen an Corona, allerdings glaube ich nicht so viel, sondern weil wir auch jetzt ein Stück weit Normalität haben, dass wir jede Woche dieses, nicht jede Woche, sondern jede Saison dieses Derby spielen, inzwischen seit 3 Jahren dann. Und auch die Tatsache, dass es einfach ein gutes Fußballspiel war. Ich glaube, jeder war einfach zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft auf beiden Seiten. Konnte man auch.
Und auch erleichtert, dass es nicht in die Hose gegangen ist.
Auf richtig, beiden Seiten. Richtig. Also
ich glaube, als HSV-Fan war man einfach froh, dass man nicht nochmal verloren hat.
Und wir waren froh, dass wir den Titel verteidigt haben.
Ja, so. Und wir können auch einfach einen Punkt mitnehmen. Also wir sind halt einfach, muss man sagen, der kleinere Verein, der Arbeiterverein, der mit einem Punkt völlig zufrieden sein kann.
Ja, nee, ist schon so. Also du hast recht, dass da große Zufriedenheit war. Das habe ich auch festgestellt. Finde ich dann aber auch absolut zu Recht und ist, glaube ich, auch einfach der Art und Weise, wie das Spiel abgelaufen ist, geschuldet.
Richtig.
Lass uns doch mal so ein bisschen allgemein sprechen. Wir haben jetzt 6 Spiele absolviert in der Liga, 7 Pflichtspiele im Allgemeinen. Wie siehst du das jetzt? Ich für mein Empfinden habe so ein bisschen das Gefühl, dass unser Spielstil und die vernünftigen und mitreißenden Leistungen uns so ein bisschen in eine gefährliche Euphorie und Zufriedenheit und Zurücklehnung drücken, die ja, ich ein bisschen problematisch sehe, weil man darf nicht vergessen, wir haben nur sieben Punkte geholt.
Oder sagen wir mal so, wir haben nur einen Sieg momentan.
Richtig.
Und haben wirklich sehr viele gute Spiele gespielt bislang.
Ja, und deswegen finde ich, das, was ich sagen möchte, ist, wir haben eine gefährliche Zufriedenheit, glaube ich. Also nicht, dass ich sagen möchte, ich bin unzufrieden, wie die Spiele fußballerisch abgelaufen sind. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr zufrieden. Wir haben fußballerisch und von einem, finde ich, einen Schritt nach vorne gemacht. Aber ja.
Ich weiß, was du meinst. Ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Aber es ist, stimmt, es kann gefährlich werden. Vor allem, wenn man sieht, wie eng die zweite Liga schon zusammensteht.
Eben, ja, punktuell. Wie jedes Jahr.
Wie jedes Jahr. Verliert man da zwei Spiele hintereinander, kann es schon wieder ganz schnell ganz düster aussehen.
Ja, eben. Also es war jetzt das dritte 2-2 in Folge, das vierte 2-2 in dieser Saison. Was man dazu sagen muss, jeweils nach Rückstand, haben wir auch schon thematisiert, gut für die Moral.
Erneut.
0-1
zurückgelegen.
Allerdings muss ich sagen, Punktausbeute trotz des heftigen Startprogramms ist okay, aber nicht das Limit. Also ich finde, man muss auch jetzt langsam irgendwo mal dahin kommen, dass man sagt, ich möchte so ein Spiel dann auch wirklich für mich entscheiden, auch hinten raus dann. Und diese Geilheit ist, glaube ich, da. Die müssen wir jetzt noch mal so ein bisschen, müssen wir noch mal ein bisschen dran feilen. Ich finde auch, dass unsere Offensivstatistiken sehr gut sind. Wir gehören ja mit zur Ligaspitze.
Ich glaube sogar die zweitbeste Mannschaft.
Genau, hinterm HSV. Ja. Und nicht umsonst sagt Schulz ja, er will keine mutlose Mannschaft, die 0-0 irgendwie verwaltet. Das möchte bei uns, glaube ich, keiner sehen. Aber gerade in der Defensive, das haben wir ja thematisiert, sind wir sehr anfällig. Und ich bin mal gespannt. Die Jungs sagen jetzt, Himmelmann äußerte sich so, wir wollen mal wieder zu Null spielen. Das möchte ich auch ganz gerne. Spektakel mag ich gern, allerdings dann hoffentlich nur vorne bei uns. Für mich kommen wir jetzt in so eine richtig entscheidende Phase. Ich möchte hier keine Schwarzmalerei betreiben. Es ist alles in Ordnung. Wir haben einen guten Saisonstart hingelegt, aber jetzt ist nach sieben absolvierten Pflichtspielen so diese Eingewöhnungszeit langsam vorbei. Und jetzt müssen wir so langsam gucken, dass wir auch Punkte einfahren. Ich glaube, dass die nächsten Spiele jetzt zeigen werden, so ein bisschen, wo die Reise hingeht.
Auf jeden Fall. Nächstes Wochenende oder dieses Wochenende ein Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Für mich müssen da dann 3 Punkte auf dem Konto stehen nach dem Spiel.
Ja, wahrscheinlich geht es wieder 2-2 aus.
Es ist aber auch schwierig so ein bisschen. Du hast momentan immer wieder so blöde Verletzungen. Dann verletzt sich ein Zierreis, dann verletzt sich ein Burgstaller, ein Wiekow, der ein starkes Spiel gegen Heidenheim gemacht hat, der seitdem auch weg vom Fenster ist. Wie willst du da irgendwie eine Mannschaft zusammenstellen?
Ja gut, aber ich glaube, dass es auch ein bisschen dem Trainerteam in die Karten spielt, weil wir einen relativ breiten, ausgeglichenen Kader haben. Und so wirst du allen irgendwie irgendwo gerecht. Das finde ich schon gar nicht so verkehrt. Aber du sagst es natürlich richtig, man will jetzt keinen großen Druck aufbauen, keine große Erwartungshaltung. Es gibt ja den einen oder anderen Experten, der uns ganz vorne im Aufstiegsrennen mit dabei sieht.
So weit würde ich jetzt auch noch nicht gehen.
Da bin ich auch noch weit entfernt von. Weil die Liga ist eng, wir müssen punkten und da sind jetzt die nächsten Spiele Karlsruhe heim, Paderborn auswärts, Osnabrück, die zwar auch oben mit dabei sind und sehr gut gestartet sind, aber auch für uns ein Heimspiel und dann gegen den Aufsteiger Braunschweig auswärts. Da sollten dann schon mal ein paar Punkte auf unser Konto purzeln. Das wäre schon gar nicht so verkehrt. Also ich akzeptiere Umbruch, ein Gewöhnungszeit und dass man sich ein bisschen einspielen muss, aber wenn wir nicht in eine gefährliche Zone rutschen wollen, wo wir uns selbst unnötigen Druck aufbauen, dann müssen wir die guten Leistungen jetzt auch mal wirklich in Siege ummünzen.
Was ja auch häufig einfach nicht der Fall war, wo man sich dann irgendwie drüber aufgeregt hat. Ich erinnere mich da sehr gut an das Nürnberg-Spiel, wo einfach ein Unentschieden hätte nicht sein müssen.
Nee, also da waren auf jeden Fall auch Möglichkeiten da. Wie gesagt, ich bin zufrieden bis jetzt. Es hätte vielleicht der ein oder andere Punkt mehr sein können. Aber ich schließe mich da unserem Cheftrainer an, der sagt, der Weg stimmt. Aber wir haben noch viel Luft nach oben. Ich glaube, das ist ein eine ganz gute Zusammenfassung des Ganzen, gerade was die Punkteausbeute angeht.
Würde ich auch sagen. Ja, am Sonntag kommt dann bekommen wir Besuch aus Baden vom Karlsruher SC. Würde ich sagen, eine relativ eklige Mannschaft. Auch torgefährlich. Sieht man jetzt 3-0 gegen Sandhausen gewonnen, 4-3 gegen Darmstadt verloren. Haben da mit Hoffmann einen starken Stürmer vorne drin.
Ja.
Der unfassbar torgefährlich ist. Will ich jetzt nicht mit Terodde gleichsetzen, aber den musst du auf dem Schirm haben.
Den musst du definitiv auf dem Schirm haben. Ich bin nochmal gespannt, wie unsere Innenverteidigung am Wochenende zusammengesetzt sein wird. Ob Knoll sich, also aus meiner Sicht hat er es sich wieder verdient, zu starten mit der guten Leistung. Wird da wieder umgebaut, da bin ich sehr gespannt. Du sagst vollkommen richtig, auf Hofmann muss man achten. Wundert mich eigentlich, dass der beim KSC geblieben ist. Der wurde ja, glaube ich, auch von mehreren anderen Vereinen gejagt. Ja, Karlsruhe hat letztes Jahr, glaube ich, in der letzten Saison so eine Last-Minute-Rettung hingelegt. Ist auch diese Saison jetzt ein ähnliches Auftaktprogramm wie wir gehabt von den Mannschaften?
Genau, ja. Also Darmstadt, Sandhausen, habe ich ja gerade beide Spiele schon angesprochen. Gegen Sandhausen deutlich gewonnen, 3-0. Gegen Darmstadt, das war ja auch irgendwie auch so ein Last-Minute-Elfmeter, wo Darmstadt in der 96. wie wir auch in Darmstadt dann das Tor gemacht hat. Und noch ein Unentschieden in Nürnberg.
Ja, aber ich meine, unterm Strich steht für die jetzt Platz 17, wenn ich richtig informiert bin.
Finde ich gefährlich. Finde ich, hört sich jetzt von den Ergebnissen, ich gucke mir jetzt auch nicht jedes Karlsruhe-Spiel an, muss ich ehrlich sein. Du wahrscheinlich auch nicht.
Ich bin großer Karlsruhe-Fan.
ich bin da eher der aus Freiburg. deswegen gucke ich mir das nicht so häufig an, aber würde ich jetzt nicht einschätzen, dass Platz 17 gerechtfertigt ist, wenn ich mir die Spiele so angucke.
Trotzdem bin ich ganz klar der Meinung, sagst du auch schon, wir haben Heimspiel. Es kommt eine Mannschaft, die punktetechnisch nicht unbedingt besser ist als wir, ganz im Gegenteil aktuell, die in der letzten Saison Schwierigkeiten hatte. Das Spiel darfst du auf keinen Fall verlieren. Im besten Fall gewinnst du es. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, was uns so ein bisschen entgegenkommt, ist, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, dass sie auch Interesse daran haben, offensiv stattzufinden. Nicht, dass uns so ein Spiel wie in Sandhausen erwartet, dass uns der Gegner das Leben schwer macht, indem er sich hinten einmauert. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass Karlsruhe da auch versucht, ein bisschen am Spiel teilzunehmen, weil ich glaube, dann können wir unsere Stärken wieder ausspielen. Das Umschaltspiel, das Tempo. Und dann kann das auch ganz gut für uns aussehen. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dass das eine gefährliche Situation ist, wie Karlsruhe jetzt bei uns anreist. Ich bin mal sehr gespannt, was
das wird. Würde ich auch sagen. Letztes Jahr zweimal unentschieden gespielt. Natürlich 2-2 am Müllerntor. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Das waren die Spiele, wo Diamantakos da 2 Foul-Elfmeter verwandelt hat. Dann das 3-0 eigentlich hätte fallen müssen und dann irgendwie in den letzten 2-3 Minuten wir dann 2 Dinger kassiert haben.
War das Rückspiel nicht auch irgendwie so was Skurriles? Wie ist denn das noch ausgegangen?
Das war ein 1-1. Aber ich...
Vielleicht habe ich da was Falsches in der Hand. Keine Ahnung.
Ich weiß davon nicht mehr viel. Ja, wie gesagt, es wird ein spannendes Spiel. Für mich müssen da am Ende 3 Punkte auf dem Konto stehen. Da gibt es auch keine Ausreden.
Und das sind ja ganz neue fordernde Töne jetzt hier bei uns.
Ja.
Ne? Das ist Wahnsinn.
Ja. So verändert sich das alles. Ja, irgendwann muss es ja. wir begrüßen natürlich auch Kyungrok Choi wahrscheinlich am Millern-Tor am Wochenende.
Oh ja.
Auch
Wiedersehen.
Ein Wiedersehen. Jetzt hat die letzten Spiele auch immer von Anfang an gespielt. Mal gespannt.
Ja. Ich würde sagen, dann nehmen wir das als Schlusspunkt und beenden die Sache für diese Woche an dieser Stelle hier.
Wir sind noch ein bisschen müde von der heftigen Wahlparty, die wir heute Nacht gefeiert haben.
Wir legen uns aufs Ohr jetzt und holen ein bisschen Schlaf nach. Und dann sind wir, glaube ich, am Sonntag wieder fit und motiviert, um den Heimsieg zu holen, oder?
Ich hoffe es. Ich gehe davon mal aus.
Gut.
Also, macht's gut.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Ciao.